Herzlich willkommen wieder zu einer Sendung TV Berlin Spezial. Und heute ist mein besonderer Gast Beatrix von Storch, Bundestagsabgeordnete der AfD. Und ganz herzliches Willkommen.
Hallo, Herr Bregmann.
Ich weiß jetzt nicht so genau, am Montag haben Sie gejubelt über den Wahlsieg der Italiener und der Rechten in Italien. Und das andere Europa hat fürchterlich geweint, weil Sie gesagt haben, jetzt kommt das Ende Europas, das Sie hier offensichtlich herbeisehen wollen.
Auf gar keinen Fall.
Jedenfalls schaute das sich so an.
Das Gegenteil ist richtig. Was gut für Europa ist, ist das, was die anderen bedauern. Vielfalt, Nationalstaat und konservative Regierung. Und das ist genau das, was wir jetzt in auch Italien erleben. Wir haben das vorher schon in Schweden erlebt. Auch dort gab es einen Ruck zurück von links außen in die Mitte nach rechts. Das ist bitter notwendig. In Italien haben wir das auch. Wir haben das in Ungarn, wir haben das in Polen. Wir haben die Hoffnung, dass die EU in ihren großen Mitgliedsländern jetzt auf den Pfad der Tugend zurückkommt und abräumt mit dieser linken Politik, die uns allen zu viel schadet.
Ja, aber nun sagen, manche werden auf den Pfad der Tugend zurückkommen, heißt auf den Pfad des Nationalismus zurückkehren. Das genau wollten wir ja mit der Europa-Idee nicht. Wir, sage ich, unsere deutschen Politiker.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum. Wenn man die Demokratie stark machen will, und das wollen wir, wenn man die Demokratie erhalten will, dann muss man den Nationalstaat stark machen. Demokratie funktioniert nur in Nationalstaaten. Demokratie ist nicht, ich sage das immer so ganz kurz, wenn die Franzosen, Italiener und Spanier mit ihren Mehrheiten entscheiden, wie wir in Deutschland leben sollen. Das ist nicht Demokratie. Demokratie heißt immer Herrschaft des Volkes über sich selbst und nicht Herrschaft des einen Volkes über ein anderes Volk. Das wird nicht akzeptiert. Und deswegen ist es gerade im Interesse der Stärkung der Demokratie in Europa gut, wenn wir Staaten haben, die sich wieder auf den Nationalstaat besinnen, die ihren Staat nach vorne stellen, Deutschland den deutschen Staat, die Italiener ihr italienisches Land, die anderen ihre Länder, jedes Land sein eigene Interessen vertritt, aber eben auch im Rahmen seiner eigenen Staatlichkeit und nicht immer versucht, mit den Mehrheiten aus dem einen Land in dem anderen zu regieren.
Aber das ist kein Aber. Also ich denke da immer an de Gaulle,
das Europa der Vaterländer.
Ja, genau. Das war doch die Grundidee von de Gaulle, zu sagen, der Nationalstaat bleibt stark, aber bindet sich ein in die Community der Gemeinschaft.
Bindet sich ein in die Community der Gemeinschaft. Das ist jetzt irgendwie eine Art, wie man es ausdrücken kann. Die andere ist, die wir stark machen. Wir wollen möglichst frei reisen, aber nicht auf Kosten unserer Sicherheit. Wir wollen möglichst viel Handel miteinander treiben, aber wir wollen deswegen trotzdem nicht vollständig abhängig werden von anderen und unsere eigene Identität am Ende aufgeben. Wir wollen nicht alles das vereinheitlichen, was man vereinheitlichen kann. Nur das, was man vereinheitlichen muss oder sollte. Es wäre im Interesse von Europa beispielsweise, und jetzt rede ich vom Kontinent Europa, ein gemeinsames Interesse in der Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Denn Außenpolitik hat sehr viel mit Geografie zu tun. Aber da kommen wir nicht mal umhin. Aber es ist eben nicht erforderlich, dass alles standardisiert wird, dass wir überall die gleichen Normen haben, dass wir überall die gleichen Regeln haben. Das ist nicht erforderlich und das wollen die Menschen nicht. Und immer mehr Menschen sagen das. Und der wichtigste Punkt an der Stelle ist der offenen Grenzen, der unbegrenzten Migration, des Zuzugs von immer mehr Menschen aus allen Teilen der Welt nach Europa. Und das wollen die Menschen auch nicht mehr. Und das sehen wir jetzt in vielen Ländern. Und deswegen ist dieses Signal, was aus Italien Gründungsmitglied ausgeht, ein großes, ein starkes Signal. Und es weht ein neuer Wind durch Europa. Und ich glaube, dass der wirklich gut ist.
Ja, aber ich will nochmal zurückkommen auf die rein rechtliche Frage. Das Verfassungsgericht, wenn ich mich richtig erinnere, Sie sind ja Juristin, hat auch diesen Gedanken auch immer gestärkt. Er sagte, es geht nicht, das Gemeinschaftsrecht geht zwar vor nationalem Recht, aber wenn es um die entscheidenden Fragen geht, bei der EZB, bei der Geldfrage, dann muss der Bundestag erst einmal entscheiden darüber. Ja. Das heißt, erst einmal entscheidet der bundesdeutsche Nationalstaat Und dann kommen die Gemeinschaftsbelange. Das ist doch Ihre Linie. Wieso werden Sie deswegen immer so attackiert?
Das frage ich mich auch. Das fragen wir uns auch. Ja, wir sind diejenigen, die die Demokratie stark machen, die Souveränität des eigenen Landes stark machen, die die Interessen unseres Landes zunächst bedacht wissen wollen und die auf Augenhöhe mit allen anderen europäischen Ländern, die genauso stolz auf ihre Länder sein sind und sein sollen, wie wir auf unseres, mit denen wollen wir versuchen, einen Ausgleich zu finden unserer verschiedenen Interessen. Und dass das so bekämpft wird, ja gut, man kann eben auch die andere Meinung vertreten und sagen, wir wollen den Nationalstaat beenden, wir wollen ein großes Ganzes werden, wir haben doch ein europäisches Parlament, da sind doch alle vertreten und die sollen
das
doch...
Das aber nichts zu sagen hat. Sie haben da ja auch lange genug drin gesessen.
Ich habe dort gesessen und auch das ist ein Gedanken, den man erklären muss. Gott sei Dank hat dieses EU-Parlament relativ wenig zu sagen. Denn es ist kein Parlament in dem Sinne. In diesem Parlament entscheidet am Ende eine Mehrheit von über 700 Abgeordneten, von denen Deutschland bummelig 95 stellt. So. Und die anderen Abgeordneten, die dort alle entscheiden, die haben wir gar nicht gewählt. Und die sollen für uns entscheiden. Und dann wiederum, Demokratie ist eine ganz wichtige Sache zu debattieren. Es braucht eine gemeinsame Öffentlichkeit. Wir müssen uns miteinander austauschen. Wir müssen eine gemeinsame öffentliche Debatte führen. Sonst können die Entscheidungen, die dort getroffen werden, von den Menschen nicht anerkannt. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wir haben keine gemeinsame Öffentlichkeit in Europa. Das scheitert schon daran, dass wir 24 verschiedene Sprachen sprechen. Das funktioniert nicht. Und so kann man nicht wir können auch nicht eine Regierung haben, die Englisch spricht, Französisch spricht, was auch immer spricht. Aber 24 Länder werden diese Sprache muttersprachlich gar nicht verstehen. Die verstehen plötzlich ihre Regierung nicht mehr, weil die in einer anderen Sprache spricht. Das kann nicht funktionieren. Das ist nicht die Demokratie, wie sie funktionieren kann. Und das ist auch nicht das, was wir wollen. Alle anderen wollen das. Nationalstaat zurück. Möglichst viele Entscheidungen auf europäischer, sie meinen auf EU-Ebene. Und den Nationalstaat schwächen. Und jetzt sehen wir in vielen Ländern, dass das vom Volk nicht mehr gewünscht ist. Immer mehr Länder, auch große, wichtige Länder, haben sich dagegen entschieden. Die Briten sind ausgetreten aus dieser Europäischen Union, weil sie auch nicht verwaltet werden wollten aus Brüssel. Die Schweden haben jetzt eine Regierung gewählt, wo eben auch Stopp der Massenmigration und der Bestimmung ihrer Regeln aus Brüssel ein Stoppschild hingehalten worden ist. Die Italiener haben das jetzt auch gewählt.
Da warten wir mal ab, was da kommt. Da kommen wir gleich noch mal im Einzelnen drauf.
Die Ungarn und die Polen haben das schon. In Dänemark regiert eine Regierung, die zwar sozialdemokratisch ist, aber die klare AfD-Politik macht, wenn es um diese Massenmigration geht. Immer mehr Länder wollen das, was diese Funktionäre und Eliten auf EU-Ebene wollen sie nicht. Und wählen entsprechend.
Nur um das nochmal klarzustellen, Sie wollen ja nicht dieses Europa abschaffen, sondern Sie wollen dieses Europa so verändern, dass die Nationalstaaten das Sagen behalten.
Das Europa der Vaterländer, so wie das gedacht ist. Wir sind eigentlich diejenigen, die besonders für die Vielfalt sind. Wir sind die, ich sag immer, die wahren Multikulti-Vertreter sind wir, denn wir wollen viele Kulturen erhalten, so wie sie sind. Jedes in seinem Land.
Aber nicht gemischt.
Aber wir wollen nicht, dass am Ende ein großer Kompromiss gemacht wird und am Ende die ganzen Identitäten als solche verschwinden. Die verschiedenen Identitäten sind doch eigentlich das, was das Leben schön macht, was Europa interessant macht. Das haben wir doch anderen Regionen der Welt voraus.
Aber deswegen werden Sie als rassistisch beschimpft.
Ja gut.
Von der AfD. Manche Leute verstehen das ja nicht. Und ich bin auch manchmal daran am Zweifeln, wenn ich sage, man will die verschiedenen Ethnien doch bestehen lassen. Wenn wir in Ferien sind, dann machen wir tausendfach Bilder davon, von der schönen Musik, da kaufen wir CDs.
Wir fahren
und wenn wir in Deutschland
nach Italien,
sind, dürfen wir das dann nicht sagen.
Wir fahren doch nach Italien, weil die Italiener anders, wir wollen was anderes sehen, was anderes erleben, eine andere Kultur, eine andere Lebensart und so weiter. Und das Gleiche gilt für Schweden, das Gleiche gilt für alle, das Gleiche gilt für alle Länder in Europa und der Welt. Aber jetzt sind wir hier in Europa. Und ich glaube, das wird einfach zu wenig verstanden, weil der Mainstream einem indoktriniert, dass wir das alles aufgeben müssen. Fair ist nur, wenn alles gleich ist und alles irgendwie angeglichen ist und wenn es gar keine Differenzen mehr gibt und wenn die gleichen Wertvorstellungen überall praktiziert werden und so weiter.
Na gut, im Kleinen würde ich dem ja folgen. Ich habe es auch gerne, wenn die Steckdosen in ganz Europa gleich sind, damit ich nicht wie früher...
Die Handy-Ladekabel, wenn die überall die gleichen wären für jedes Handy und wenn die Steckdosen alle gleich wären, okay, das fänden wir alle super, aber da gibt es auch andere
Lösungen. Dazu braucht man die deutsche Industrienorm, die wollen sie doch abschaffen.
Ja, aber die Industrienorm, die tatsächlich alles normt, bis ins letzte Detail, das brauchen wir nicht, wir wollen das nicht. Andere wollen das, wir wollen das nicht. Wir sind der Meinung, da wird viel zu viel gemacht auf der Ebene. Aber das, was wir jetzt sehen, dass dieser Wind des Wandels, der durch Europa geht, der ist wirklich stark und der ist sichtbar. Und das macht die jetzigen Eliten tatsächlich nervös, aggressiv. Dann kommen sie immer gleich, in Italien kommen sie natürlich mit der Faschismuskeule. In Deutschland ist das die Nazikeule. Da wird dann immer so gleich draufgehauen. Sie können es in der Substanz nicht begründen. Sie sagen nur, sie lehnen das ab. Und Giorgia Meloni ist ja gerade berühmt geworden. Wir sprachen vorhin drüber, berühmt geworden durch eine Rede, die sie gehalten hat, wo sie gesagt hat, ich bin eine Frau, ich bin Mutter, ich bin Christ. Werte, die sie dort transportiert hat. Und das sind ja Werte, da muss man ehrlicherweise sagen, die werden von unseren Eliten offen bekämpft. Also Mutter kann auch ein Mann sein, Christ soll man schon gar nicht sein. Besser, man ist gar nichts oder was anderes, aber Christ auf jeden Fall ist schlecht. Was eine Frau ist und Mutter, das dritte Mutter und Frau, das geht alles durcheinander. Also das heißt...
Daraus wurde ein Lied gemacht, nicht?
Daraus,
um sie zu diskreditieren.
Daraus so hat man,
Motto,
man hat,
das darf man nicht. Können Sie das Lied singen?
Ich werde hier nicht singen und Sie besser auch nicht. Wir lassen ja, das dabei. Stimmt. Aber das ist eine Hymne geworden. Und das vermittelt eben die Werte, die die Menschen eigentlich wollen. Die Menschen wollen normale Familien haben. Die Menschen wissen, was ein Mann sein lässt und was eine Frau ist. Sie wissen, dass eine Mutter nicht auch ein Mann sein kann. Die haben so ganz, ganz normale Vorstellungen von diesen Dingen. Und sie haben in Italien vielleicht noch mehr auch das Gespür dafür, dass wir eine christliche Kultur sind. Und Giorgia Meloni verkörpert das alles. Und die EU-Eliten ehrlicherweise verkörpern das Gegenteil oder gar nichts. Die bekämpfen das offen oder verdeckt. Und das bricht sich Bahn und deswegen haben wir uns auf jeden Fall sehr gefreut. Was jetzt rauskommt bei der Regierungsbildung,
werden wir sehen. Lassen Sie mich noch mal kurz dazwischen fragen. Eigentlich ist es doch egal, ob der eine sagt, er hat eine andere sexuelle Ausrichtung als der normale Mensch. Lass ihn doch gewähren. Wir haben ein Grundgesetz. Jeder kann sein Leben leben, wie er will.
Wissen Sie, ich bin auch der Meinung, es wird viel zu viel über sexuelle Orientierung geredet. Das interessiert uns nicht. Das interessiert die Leute auch gar nicht. Aber die ganze Zeit meinen, irgendjemand wird wegen irgendwas diskriminiert und so weiter, die reden die ganze Zeit darüber. Und die wollen uns einreden, dass wir jetzt irgendwie eine Parität haben müssen, dass wir jetzt Quoten haben müssen für sexuelle Orientierung. Also vollkommen, das ist vollkommen, vollkommen irre. Ja,
ja dann lass sie noch leben, wie sie wollen.
Genau, das wollen wir ja. Aber die wollen uns das aufoktroyieren, der Mehrheit. Mhm. Die Mehrheit will nicht gendern. Es wird uns von oben aufoktroyiert. Ja, im öffentlich-rechtlichen Sender wird gegendert. Die wissen gar nicht mehr, können gar keinen geraden Gedanken mehr formulieren, weil die vor lauter Gendern ganz ins Tüdeln kommen. Selber. Kinderinnen, Steuerinnen, Zahlerinnen. Ja, also ich meine, die wissen gar nicht
ich
mehr.
Ich habe überlegt, wie ich sie begrüße. Als meine Gästin?
Ja, wenn
oder
man
als
fängt
mein
ja,
Gast?
Ja, genau. Man fängt doch plötzlich an zu überlegen, wie so
wie heißt das? Meine Gästin, Sie sind meine Gästin heute.
Nein, ich bin Ihr Gast.
Ja, und ich meine, für mich ist das dann immer ein Zeichen der Absurdität, wenn man mit Gewalt versucht, irgendwas, was man seit Jahrhunderten spricht, plötzlich mit irgendeinem Anhängsel zu versehen.
Also
halten wir mal fest, Sie wollen einfach, lass die Leute leben, wie sie wollen, aber sie sollen nicht kommen und sagen, du musst das jetzt so machen, wie ich das
sie
will.
Sie wollen die Gesellschaft, und sie nicht wollen, sondern sie tun es. Sie teilen die Gesellschaft in immer kleinere Gruppen ein. Jede Minderheit muss bedacht werden. Und wenn man anfängt, ganz einfach, im Bundestag in den Parlamenten zu sagen, wir brauchen 50% Frauen und 50% Männer, warum denn das?
Ist doch nicht demokratisch.
Sowieso nicht, haben Verfassungsgerichte in Brandenburg und Thüringen schon entschieden. Aber jeder Abgeordnete vertritt das ganze Volk. Er ist nicht dort als Vertreter einer Gruppe, man kann auch sagen, eines Standes dort. Das ist Mittelalter. Frauenquote Zünfte. Im Bundestag, kurz gesagt, Frauenquote im Bundestag ist Mittelalter, weil es die Vertreter im Parlament reduziert auf die Vertretung eines Standes, einer Gruppe. Und folgerichtig kommt dann natürlich die nächste Forderung. Ja, wir brauchen dann auch eine Quote für Migranten. Es gibt so und so viel Prozent der Bevölkerung sind über 60. Warum brauchen wir nicht eine Quote für über 60-Jährige Gute oder Idee. Unter 18-Jährige, nicht wahr? Laufe ich doch bei Ihnen offene Türen ein. Ja? So, und dann haben wir so und so viele Migranten mit Migrationshintergrund und dann haben wir so und so viele Behinderte und dann haben wir so und so das ist alles...
Sie brauchen einen Beauftragten.
Das brauchen die sowieso. Ein Beauftragten, eine eigene Behörde, ja, und natürlich entsprechende Vertretung im Parlament. Nein, das ist natürlich alles falsch und deswegen ist auch schon die Frauenquote an der Stelle falsch. Und in Italien haben die dieses ganz normale Gefühl auch, dass das alles irgendwie Kokolores ist und die jetzt gewählte Giorgia Meloni verkörpert das. Und
kennen Sie die persönlich?
Nein, ich kenne sie. Ich kenne sie leider nicht persönlich. Ich habe das versucht zu einem Zeitpunkt einmal, als ich in Rom war. Da ist sich das nicht ausgegangen und seitdem leider noch nicht.
Wie sind Sie denn zusammen mit AfD und die Partei von Giorgia Meloni?
Die sitzt in der EU. Im EU-Parlament gibt es ja diese Parteienfamilien und die Partei von Giorgia Meloni sitzt in der EKR-Fraktion mit den Peace-Polen zusammen, da wo wir als AfD früher auch Mitglied waren, am Anfang der ersten Legislatur, als wir in Brüssel waren. Und wir als AfD sitzen zusammen jetzt im Moment in der Fraktion Idee mit der Lega von Salvini zusammen.
Ja, also Meloni sitzt mit den Peace-Leuten von Polen zusammen.
Genau.
Und mit den Ungarn auch.
Nee, die Ungarn, also Viktor Orbáns Fidesz-Partei, war ja Mitglied der EVP, das ist die Parteienfamilie der CDU. Da war Orbán drin und da ist er raus. Der ist im Moment fraktionslos in Europa. Und das heißt, was wirklich interessant ist, wie findet die neue Fraktionsbildung
genau
statt nach der nächsten Wahl?
Genau darauf wollte ich jetzt lossteuern. Was erwarten Sie sich denn davon, was jetzt in der Europapolitik passiert? Und was erwarten Sie sich von Deutschland? Wird die Regierung, die Ampel, einen kleinen Schwenk machen, weg von Italien oder einen Schwenk machen hin?
Also ich glaube, diese Ampelregierung, die macht einen Schwenk fällt in den Abgrund. Und wenn die Ampel nicht in den Abgrund fällt, dann tut es Deutschland. Also das, was die im Moment mit unserem Land machen, das ist ja ein Desaster, muss man sagen. Also das ist ja jetzt nicht mehr in dem Bereich, dass ich finde das politisch schlecht, was die machen, sondern die Menschen fangen an, sich Lebensmittelvorräte zuzulegen. Sie überlegen sich, wie sie im Winter warm haben können. Deswegen kaufen sie jetzt Heizgeräte. Unser grandioser Wirtschaftsminister und Energieminister weiß nicht, dass wenn die Leute kein Gas haben, dann mehr Strom verbrauchen. Er sagt, wir haben ein Gasproblem, aber wir haben natürlich kein Stromproblem. Die sind alle so jenseits von Gut und Böse. Aber es ist eben so, es fängt an, existenziell zu werden. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Regierung diese Legislaturperiode überlebt.
Ja, aber meine Frage hing mit Ihrer Zusammenarbeit jetzt mit Meloni. Was wollen die in Europa? Sie haben es anfangs skizziert, was sie machen wollen. Da werden viele sagen, das ist ja ganz vernünftig. Ja, das hat de Gaulle auch schon gemacht und Adenauer zu den Zeiten auch. Da hieß es auch noch EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Genau. Und jetzt ist ein politisches Gemeinschafts entstanden, ohne dass die Deutschen ja ein europäisches Gemeinschaftsgefühl haben. Das fehlt ja.
Also das was die anderen Staaten, Italien jetzt will und die anderen Staaten, die jetzt, sage ich mal, rechtskonservativ, bürgerliche Regierungen haben oder eben auch entsprechend nicht mit der Massenmigration mehr mitgehen, so wie die Dänen, die wollen Nationalstaaten haben. Die wollen über ihre eigenen Grenzen, über ihr eigenes Land bestimmen. Das wollen die Menschen. Die wollen nicht aus einer Zentrale verwaltet werden, die sie gar nicht verstehen, auf einer Sprache, die sie nicht beherrschen, mit Leuten, die sie nicht kennen, von Abgeordneten, die sie nicht gewählt haben und die sie nicht abwählen können, die ihnen gegenüber nicht verantwortlich sind, so wie der größte Teil des Parlamentes, der Versammlung in Brüssel und auch der Kommission mit den Kommissaren oder dem Rat, dem Europäischen Rat. Das wollen die Leute einfach nicht mehr. Und sie sehen auch, dass das, was dort an Politik gemacht wird, einfach krachend scheitert. Es geht einfach alles kaputt. Und die Menschen fangen an, sich über ihre Existenz Sorgen zu machen. Und deswegen kommt da jetzt eine Dynamik rein, die sein muss, um unsere Länder zu retten.
Sie sagen, unsere Länder zu retten. Und ich hatte gerade den ganzen anderen Satz drauf. Ich hätte ihn fortgeführt, um Europa zu retten.
Ja klar, Europa.
Ist das gegensätzlich? Wenn ich die Nationalstaaten rette, muss ich denn Europa aufgeben?
Nee,
oder
im Gegenteil.
Indem ich die Nationalstaaten stärke, stärke ich Europa?
Selbstverständlich. Europa sind die Staaten. Und die Staaten sind jeder einzelne stark. Natürlich versuchen wir miteinander, ich habe es vorhin schon gesagt, Handel zu treiben, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu stärken. Aber das tun wir eben nicht, indem wir alle Unterschiede platt machen, indem wir den Wettbewerb unter uns beenden. Wettbewerb macht stark, Wettbewerb ist anstrengend.
Ja, aber wir beenden den ja nicht, sonst würden wir ja nicht so viele Autos verkaufen in Europa.
Nein, wir beenden
ihn. Als Beispiel.
Wir versuchen ihn durch die Nivellierung von Standards und gleichen Rechten, gleiche Rahmenbedingungen, versuchen wir den Wettbewerb runterzunehmen. Aber was wir brauchen, ist der Wettbewerb zwischen den Nationen. Und wir haben vorher auch Wettbewerb gehabt, entweder über die Leistung oder eben sonst über die Währung. Und der Wettbewerb über die Währung, der ist fort.
Da sind wir beim anderen Thema.
Da sind wir beim Euro-Thema.
EZB.
Genau.
Müssen wir bezahlen für die Schulden anderer?
In unbegrenzter...
Natürlich nicht. Das ist die Antwort nicht.
Nein, also natürlich doch. Also wir müssen das jetzt, also nicht, wir machen das jetzt. Und das ist genau das, was bei der Vereinbarung des Euro ja ausgeschlossen gewesen war. Das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip gesagt, der Euro ist verfassungswidrig. Er ist es nur deswegen nicht, weil ja ausgeschlossen ist, dass wir am Ende für die anderen zahlen müssen.
Das nennt man die Bailout-Klausel.
Genau. Es wurde vereinbart, niemand zahlt für die Schulden der anderen. Ja. Der Euro ist ja nicht nur eine Währung, ein Stück Papier oder eine Münze, sondern ein Vertrag. Und der Vertrag hat zwei Absätze, sage ich immer. Der eine heißt, wir zahlen alle mit dem Euro, Absatz 1 und Absatz 2, aber jeder zahlt für seine Schulden selbst. Und wenn man die Hälfte dieses Vertrages plötzlich vom Tisch wischt, dann hat man nicht mehr den Euro, dann hat man irgendwas anderes als den Euro.
Frau Merkel.
Dann hat man was das Verfassungsgericht sagt, verfassungswidrig. Ich mache immer so das Bild und sage, wenn wir uns vereinbaren, eine Partie Fußball zu spielen, und dann kommen plötzlich andere, ändern die Regeln und sagen, jetzt muss jeder aufs Pferd steigen, kriegt einen Stock in die Hand und der Ball ist klein und aus Holz, wir spielen jetzt Polo. Dann sagt man, Moment, wir haben uns doch vereinbart, Fußball zu spielen. Hier können wir doch jetzt nicht plötzlich Polo anfangen zu spielen. Und so ist das mit dem Euro auch. Wir haben vereinbart, alle zahlen damit. Jeder zahlt seine Schulden selbst. Und dann heißt es plötzlich, haha, ihr zahlt jetzt für unsere Schulden.
Ja, aber es gibt das Bundesverfassungsgericht, es gibt Sie im Bundestag. Und alle anderen machen es trotzdem. Frau Merkel hat es zugelassen, dass die Schulden übernommen werden.
Oh ja. In jeder Hinsicht es war vorher klar, dass es nicht anders geht, weil die Länder, die wirtschaftlich etwas schwächer waren, die hatten immer weiche Währung. Komisch, warum hatten sie das bloß? Weil das der einzige Weg war, wie sie konkurrenzfähig bleiben konnten. Ihre Produkte waren nicht so gut, aber dafür waren sie billiger, weil sie ihre Währung abgewertet haben. Das konnten sie jetzt nicht mehr, weil sie im Euro feststeckten. Jetzt sind ihre Produkte immer noch nicht gut, aber sie können ihre Währung nicht mehr abwerten und dann gehen sie natürlich irgendwann pleite.
Der schlechte Käse kostet auf einmal so viel wie der gute deutsche Käse.
Ja, sie können, genau, das ist der Punkt. Und deswegen wird er nicht gekauft. Früher hat man dann gesagt, dann esse ich halt den schlechten Käse. Er ist halt wenigstens
billig.
Weil er wenigstens billig ist. Jetzt ist er nicht mehr billig, ist er nur noch schlecht.
Ja. Also, was ist denn Ihre Konsequenz daraus? Ich meine, Sie liegen ja in den Umfragen relativ gut und stabil. Wenn ich die liberale Partei anschaue, die bangen muss, im Bundestag überhaupt zu kommen.
Ich finde,
in Thüringen liegen Sie vorne.
Ich finde, die FDP liegt in den Umfragen noch deutlich über dem, was sie verdient. Die sollte eigentlich weg, weil die verantwortlich ist für das ganze Desaster, was wir jetzt haben. Sie schiebt, sie zeigt insbesondere, Herr Kubicki zeigt immer auf Herrn Habeck und sagt, der macht ganz schlimme Sachen, der will uns die Atomkraftwerke abstellen, obwohl wir die doch brauchen. Und dann sagen wir, liebe FDP, wenn ihr der Meinung seid, hier gehen bald die Lichter aus, weil wir die Kernkraftwerke abschalten, dann sagen wir euch, FDP, dass ihr verantwortlich seid. Denn es gibt im Deutschen Bundestag eine Mehrheit für Kernkraftwerke aus CDU, die das wollen, aus der FDP, die das auch will, und der AfD, die das schon immer wollte. Und wenn die FDP sich hinstellt und sagt, hier gehen bald die Lichter aus, alles ist ganz schrecklich, dann ist es einfach eine krasse Lüge, weil sie dafür verantwortlich sind. Und deswegen sind die Umfragewerte, die die FDP hat, eigentlich viel zu gut. Die sollte eigentlich unter die 5.
Gewählt wird im Bundestag erst in 3 Jahren.
Aber in Niedersachsen?
In Niedersachsen.
Am 9.
Nächste
Oktober.
Woche. Nächste Woche ist das. Und dann werden wir mal sehen. Und in Thüringen liegen Sie auf Platz 1. Da können Sie den Ministerpräsidenten demnächst stellen.
Ja, und in Sachsen sind wir auch bei 30%. Also das heißt, das sind die beiden Bundesländer Thüringen und Sachsen, wo die Menschen am klarsten sehen und am ehesten bereit sind, mal was Neues zu machen. Und die Zahlen sind ja schon die ganze Zeit da gut, aber da lassen sich die Leute am wenigsten verschaukeln, das muss man ehrlicherweise sagen. Und die haben einfach keine Lust mehr auf eine linke Politik.
Ja, und ich will jetzt mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Sie lassen sich ja auch nicht verschaukeln im Bundestag. Schlagabtausch mit dem Gesundheitsminister. Da überziehen Sie sich beide mit Klagen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt in meiner Zeit als Parlamentskorrespondent.
Ja, also Herr Lauterbach
hat... Ich habe das Grundgesetz extra mitgebracht.
Sehr gut.
Um es mal vorzulesen, um was es geht.
Also, Herr Lauterbach hat mich angezeigt wegen Beleidigung. Denn ich...
Was haben Sie denn gemacht?
Ich habe zu ihm gesagt, ich soll zu ihm gesagt haben, ich erzähle es erstmal so, ich soll zu ihm gesagt haben, Sie sind ja völlig irre.
Und dann soll ich Zeichen?
Und dann soll ich so gemacht haben. Habe ich auch. Und dann hat Herr Kubicki als amtierender Bundestagspräsident gesagt, er habe das im Protokoll nachgelesen. Ich hätte gar nicht gesagt, Sie sind ja völlig irre, sondern ich hätte ja nur gesagt, das sei irre.
Ja, sonst hätten Sie ja auch einen Ordnungsruf gekriegt.
Herr Kubicki hat das gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich habe wohl gesagt, Sie sind doch völlig irre und so gemacht. Ich kann mich daran gut erinnern.
Ja, dann müsste es ja auch im Protokoll stehen.
Nee, es wird ja nicht alles protokolliert. Und Herr Lauterbach, die Regierungsbank sitzt ja auf unserer Höhe. Ich habe das schon so zu ihm gesagt und nicht ins sozusagen Richtung Protokoll und Präsidium gerufen, sondern zu ihm rüber gesagt. Aber das wirklich Interessante an dieser Geschichte ist, dass dieser vollkommen irre und vollständig überforderte Bundesgesundheitsminister nicht mal...
Sie kriegen jetzt nochmal eine Anzeige.
Nein, Moment. Nicht mal vom Grundgesetz Ahnung hat. Denn das, was dort in Artikel 46 drin steht, ist ja, dass Äußerungen, die im Bundestag getan werden, nicht hier in einem Studio außerhalb des Bundestages, aber Äußerungen, die im Bundestag getan werden, von der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verfolgung ausgeschlossen sind. Es sei denn, es ist eine verleumderische Beleidigung.
Ja, so steht es hier. Ich lese nur den ersten Anfang von. Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestag, also ihre Äußerung.
Eine Äußerung im Bundestag.
Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb zur Verantwortung gezogen werden.
So, also ein Minister...
So, was will er denn jetzt? Muss er doch wissen.
Er will, glaube ich, wirklich belegen, dass er keine Ahnung hat. Also das ist einfach peinlich, so eine Anzeige. Es sei denn, es ist eine verleumderische Beleidigung. Ja. Okay.
Und dann aber ist 146 Strafgesetz.
Eine verleumderische Beleidigung ist eine Beleidigung, also eine Ehrabschneidung durch die Behauptung einer unwahren Tatsache.
Wissentlich.
Eine unwahre Tatsachenbehauptung. Das ist das, was, klar, vorsätzlich. Aber dann muss darüber Beweis erhoben werden, dass ich eine unwahre Tatsache ausgesprochen habe, nämlich dann, ob er verrückt ist oder nicht. Und das möchte ich...
Also Sie wollen die Spiel jetzt noch weiterspielen.
ich würde
Herrn Lauterbach untersuchen lassen, ob er geistig verwirrt ist.
Ich glaube, das ständet. Ich glaube, das ist dran.
Im Ernst?
Ich glaube, dass das dran ist. Der Mann ist verrückt.
Ja. Und wie macht man das jetzt? Gehen Sie hin
zum
Bundestagspräsidium und sagen, bitte Herrn Lauterbach abführen?
Nein. Er streitet ja gegen mich. Also er hat das Spiel ja angefangen und deswegen.
Ja, aber Sie haben ja Spaß daran.
Ich glaube, es wäre ein großer Dienst an der Allgemeinheit, wenn wir feststellen, ob dieser Gesundheitsminister noch zurechnungsfähig ist oder nicht. Also das, was der jeden Tag verlautet, jeden Tag auf Twitter, können Sie das sehen, kommt er mit einer neuen Geschichte. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, alle seine Sachen, die er auf Twitter verbreitet, nicht beim wissenschaftlichen Dienst, sondern bei der Bundesregierung nachzufragen, welches sind die Belege, die wissenschaftlichen Belege, die dieser Minister hat für diese Aussage und die nächste Aussage.
Sie meinen also, er redet einfach drauf los?
Der Mann redet einfach irres Zeug drauf los, ja. Ja, und macht
wenn
das
Sie
ganze
jetzt noch mehrfach dieses Zeichen im Bundestag machen, fürchten Sie dann nicht, dass Sie dann irgendwann des Saales verwiesen werden?
Ich fürchte gar nichts. Ich fürchte nur, dass dieses Land außerordentlich schlecht regiert wird und dass wir einen großen, großen Schaden haben werden als Land und auch bei den Menschen und dass dem ein Riegel vorgeschoben werden muss. Also wenn ich mir überlege, und es ist jetzt nicht nur Lauterbach, der hatte ja einen Vorgänger, der hieß Spahn. Und es ist ja nicht so, dass nur...
Haben Sie zudem auch so gemacht?
Nein, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber auch die Vorgängerregierung hat sich schuldig gemacht an dem, was wir jetzt zum Teil an Desaster hier haben. Und wir haben in der letzten Sitzungswoche einen Tagesordnungspunkt gehabt, den hat die CDU aufgesetzt auf die Tagesordnung. Und da hat der hatte den Titel Kinder und Jugendliche mit den psychosozialen Folgen des Lockdowns, der Pandemie und den Lernbehinderungen oder den Lernverlusten, die sie hatten, nicht alleine lassen. Also die CDU stellt jetzt auf die Tagesordnung einen Punkt, in dem sie sagt, die Kinder und Jugendlichen haben durch den Lockdown, den die Union selber eingeführt hat, psychosoziale Folgen. Ich ergänze, die so groß sind, dass man sie nicht mal mehr wegdiskutieren kann, die also ein Politikum geworden sind und die haben Lernverluste erlitten, die nicht mehr richtig aufzuholen sind. Die schwierig korrigierbar sind, die es jetzt erforderlich machen, diese Dinge im Bundestag zu adressieren. Das macht die CDU, die dafür verantwortlich ist.
Ein Ausschuss.
Ein Untersuchungsausschuss, nein. Das ist eine Forderung natürlich auch von uns, dass wir sagen, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Da müssen sich Menschen verantworten für das, was sie dort gemacht haben. Aber nochmal, die CDU anerkennt quasi, dass die Politik, die sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gemacht haben, zu psychosozialen Schäden bei Kinder und Jugendlichen in Größenordnung geführt haben, die jetzt parlamentarisch aufgearbeitet werden müssen. Das ist doch unglaublich. Und diese Politik macht jetzt der Lauterbach weiter, alleine in der Welt, muss man sagen.
Na gut, also warten wir mal ab, was passiert. Ich werde jetzt auf Sie achten in Ihrer Sitzung, wann Sie wieder dieses Zeichen machen und ob Sie denn einen Ordnungsruf bekommen. Kann man eigentlich aus dem Saal verwiesen werden?
Man kann für alle möglichen Äußerungen natürlich aus dem Saal verwiesen werden und man kann auch zur Ordnung gerufen werden. Das passiert auch gelegentlich, aber eben nicht durch Strafgerichte außerhalb des Bundestages. Ja. So sagt es das Grundgesetz.
Das meine ich ja, aber wenn Herr Kubicki das nächste Mal dort oben sitzt, dann kann er Sie durchaus des Saales verweisen.
Aber nur, wenn ich mich entsprechend verhalte. Sonst natürlich nicht.
Oder nicht zu ihm hingucken.
Das, glaube ich, ist noch okay.
Kommen wir mal zur großen Politik zurück. Energiekrise, wie lösen wir das?
Ja, wir haben eine Energiekrise und wir brauchen Energie. Und wir haben Atomkraftwerke, Kernkraftwerke, die immerhin drei noch am Laufen sind. Wenn man sagt, wir haben eine Energiekrise, wir haben zu wenig Gas, wir haben zu wenig Strom, aber wir haben drei Kernkraftwerke, die laufen.
Ja, aber machen nur 0,7%.
Was heißt, jede Kilowattstunde...
Wenn die genau fehlen, dann fehlen sie eben.
Ein Kernkraftwerk versorgt 10 Millionen Haushalte mit Strom. Wir können auf gar nichts verzichten. Herr Lindner sagt auf keine Kilowattstunde. Da sollten wir auf die Gigawattstunden der Kernkraft nicht verzichten. Das ist einfach nur verrückt. Ja, und wir machen das, wir schalten bei uns ab und verlassen uns dann darauf, dass wir Kernenergie aus anderen Ländern zukaufen können.
Aus Frankreich, wo die Kernkraftwerke also, stillstehen.
Ja gut,
weil sie jetzt am
Sicherheitsüberprüfen oder am Reparieren sind, klar, aber die haben sie und die werden sie auch wieder anfahren, aber wir können doch nicht sagen, wir haben jetzt eine Energiekrise in Europa, weil die Franzosen gerade ihre Kernkraftwerke reparieren. Ja, Himmel, wir haben welche, die wir abstellen wollen, aber es ist ja eigentlich noch schlimmer. Wir wollen die abstellen. Und wir wollen sie dann, haben wir jetzt gemerkt, wir brauchen sie vielleicht doch, wir wollen die Sicherheitsüberprüfung machen, wir wollen die laufenden Kosten doch weiter finanzieren, denn wir wollen sie ja in der Reserve lassen. 2 von 3 sollen in der Reserve sein. Das heißt, die Sicherheitsüberprüfung müssen trotzdem stattfinden, die Kosten haben wir trotzdem, nur Strom sollen sie nicht produzieren, nur für den Notfall.
Na, der ist ja auch dreckig.
Die Kernenergie ist, das ist ja, ich glaube, das Problem der Klimabewegung ist ja, dass die Kernenergie sauber ist und die ganze Klimadebatte beenden müsste, wenn wir denn auf Kernkraft wieder setzen würden. Das wollen die auch nicht. Aber man kann das gar nicht mit Worten so richtig mehr beschreiben, weil es einfach, das ist doch geisteskrank. Wir haben Atomkraftwerke, die laufen. Wir haben ein massives Energieproblem und dann wollen wir die Dinger abschalten. Das kann man doch keinem Menschen erzählen.
Na, warten wir mal ab, was passiert. Ich will noch ein Thema ansprechen, weil wir gleich sind am Ende der Sendung und Sie sagen, keine deutschen Waffen in die Ukraine. Und alle sagen, deutsche Waffen in die Ukraine und trotzdem werden sie nicht geliefert. Hört nun der Kanzler auf Sie und unterschreibt die Ausfuhrgenehmigung nicht, obwohl er es gerne möchte oder nicht möchte. Der normale Bürger versteht das nicht, was da momentan passiert.
Also ich glaube, das ist ein großes und ein sehr gefährliches Kapitel. Und wir sollten gucken, wir haben uns klar positioniert, wir wollen keine schweren Waffen, vor allem keine Angriffswaffen, Offensivwaffen an die Ukraine liefern. Das, was es dort dringend braucht.
Also gegen Gewehre hätten Sie nichts?
Keine Offensivwaffen. Zur Verteidigung ja, aber keine Offensivwaffen. Insgesamt müssen wir dort dahin kommen, dass wir beide Seiten an den Verhandlungstisch bringen. Und das könnten wir, wenn wir denn ein neutraler Vermittler wären. Und das sind wir nicht. Wir haben die Rolle des neutralen Vermittlers längst verlassen und werden von den Russen wahrgenommen als Partei. Und deswegen sind wir so schwach, in dem einen Beitrag dafür zu leisten, was jetzt wichtig wäre, diese Kriegshandlungen zu beenden und auf dem Verhandlungswege dort weiterzukommen. Und ich glaube, dass diese Situation wirklich, wirklich problematisch ist und gefährlich ist. Also ernsthafterweise gefährlich ist. Und die Waffenlieferungen sind das eine, die Sanktionen sind das andere. Und da muss man auch sehen, dass auch in Europa die Länder unterschiedlich damit umgehen und sagen, die Sanktionen, zum Beispiel Ungarn, trägt die nicht in der Breite mit, weil sie sagen, das schadet uns und nutzt uns nichts. Und wir stellen fest, die Sanktionen schaden uns ja viel mehr als den Russen. Die können damit besser umgehen. Den Schaden, den wir denen zufügen wollten, also einige auf jeden Fall, ist gar nicht eingetreten in dem Maße. Natürlich haben die auch Probleme damit, dass bestimmte Waren nicht mehr geliefert werden und Zahlungen nicht mehr geleistet werden können. Aber darüber können die fröhlich lachen, denn durch die explodierenden Energiekosten haben die natürlich sprudelnde Einnahmen. Die liefern weniger, verdienen mehr Geld und kommen damit viel besser klar als wir. Wir müssen verstehen, und das tun bei uns einige nicht, dass Energie für eine Industrienation, das ist das Blut in den Adern oder das ist die Luft zum Atmen. Wenn wir das nicht mehr haben, steht hier alles still. Und da kommen
ja,
wir mit ganz viel Haltung.
Ja, man kann ja die russische Politik nicht durchgehen lassen, aber ohne Grund und ersichtbare Begründung für irgendwas ein Nachbarland überfällt.
Klar, haben wir klar verurteilt, haben wir, ist auch so, ist es klar zu verurteilen, aber das, was bei uns die Ideologen nicht verstehen, und die haben uns in die Situation, in diese Abhängigkeit hineingebracht, wir müssen mit, ich sag mal, die Luft zum Atmen, die wir brauchen, das ist die Energie, da muss man möglichst unabhängig von sein, von wem auch immer in der Welt. Wir brauchen Kohlekraftwerke, wir brauchen Kernkraftwerke. Wir haben genug Kohle, um uns autark zu machen in der Energieversorgung zusammen mit der Kernenergie und dann auch noch möglichst reduziert. Wir werden dann immer noch ein bisschen Zulieferung brauchen, aber reduziert, nicht mehr so wie jetzt. Aber wenn die Vorgängerregierung meinen, dass wir aus Kohle aussteigen müssen und aus Kernenergie auch aussteigen sollen oder müssen und das gleichzeitig machen, machen sie uns abhängig von immer mehr Zulieferungen aus dem Ausland. Und dummerweise liegen die Energiereserven der Welt zu großen Teilen eben nicht in vorbildlichen, woken, uns genehmen Demokratien, die so ticken wie wir, sondern die kommen immer zu großen Teilen aus problematischen Staaten. Und davon muss man sich ganz grundsätzlich unabhängig machen. Und das haben die Vorgängerregierungen, wie auch die jetzigen, getrieben durch die Grünen, muss man sagen, unter aktiver Mithilfe der FDP, hat man diese Energiewende gemacht, hat man uns abhängig gemacht von russischem Gas. Und diese Verantwortung tragen die anderen Parteien alle, die schwierige Lage, in der wir jetzt
sind. Das haben ja alle verstanden, glaube ich, dass das so ist. Und man versucht es ja, und es werden ja diese Reisen nach Saudi-Arabien in der Presse weitgehend als Battle-Reisen angesehen.
Ja, die Vorzeigedemokratie der Welt.
Wir haben noch 3 Minuten und ich möchte noch gerne ein Thema ansprechen. Wenn Sie jetzt Kanzlerin werden würden und die AfD an der Regierung, die Mehrheit stellt, wie gehen Sie mit der Einwanderung um? Werden denn die Grenzen zugemacht bei Ihnen, rigoros?
Ja. Dann werden die Grenzen zugemacht, dann kommt nur noch rein, wer die Berechtigung hat, hier reinzukommen, da wird die illegale Migration sofort gebremst, Klammer auf, in Dänemark und in auch Großbritannien hat man ja jetzt andere Wege gefunden. Und da führt schon die Ankündigung dazu, dass jetzt hier rigoros durchgegriffen wird, dazu, dass die Flüchtlingsströme aufhören. Großbritannien und Dänemark machen jetzt Verträge.
Und Dänemark, sozialdemokratische
Regierung, die AfD-Politik macht. Die machen jetzt Verträge mit Ruanda und sagen, wer einen Asylantrag in Dänemark stellen will, kann dies in Ruanda tun. Und wenn der Asylantrag anerkannt wird, dann wird er in Ruanda bleiben und dort seinen sozusagen Schutz bekommen. Und diese Art von Politik macht eine sozialdemokratische Regierung, die ist richtig, die ist gut, das würden wir auch machen. Das hätte schon die Ankündigung, hätte schon den Erfolg, dass der Druck auf die Grenzen nachlässt. Wir würden das nachhaltig umsetzen. Wir würden die ungefähr 300.000, die ausreisepflichtig sind, nach deutschem Recht und Gesetz ausweisen, was überhaupt nichts nutzt, dies zu tun, ja, wenn die Grenzen nicht wieder zu sind.
Wie würden Sie denn das machen, 300.000 auszufliegen? Das geht doch praktisch gar nicht.
Ja, da muss man praktisch erfinderisch werden und Lösungen dafür finden. Die wird man dann schon finden. Man muss es nur wollen.
Praktisch erfinderisch habe ich noch nie gehört.
Man muss dann Lösungen finden für dieses Problem. Dieses Problem ist lösbar. Es ist nur nicht politisch gewollt zu dieser Zeit. Ganz im Gegenteil, die aktuelle Regierung versucht ja nun wirklich einfach unbegrenzt noch mehr Menschen nach Deutschland zu holen. Das hätte auf jeden Fall ein Ende. Wir würden die Energiesicherheit hier wiederherstellen. Wir werden Kernkraftwerke, wir würden deutsche Kohle wieder fördern. Wir würden die Kernkraft wieder ausbauen. Wir würden Kernkraft auch forschen, um weiter zu entwickeln. Aber ganz akut würden wir das machen. Das heißt, diese ganz akuten Probleme würden schlagartig reduziert werden.
Na gut, wollen wir sehen.
Beispielsweise.
Dauert wie lange hält die Ampel noch aus Ihrer Sicht?
Also, man kann nur hoffen, dass die FDP in der Niedersachsenwahl so abgestraft wird, dass sie eine Kehrtwende hinlegt und aufhört, der Steigbügelhalter zu sein für die linksextremste Regierung, die dieses Land je gesehen hat.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Beatrix von Storch, AfD-Bundestagsabgeordnete. Wir haben lange geredet und wollen mal sehen, was wird. Ich wünsche viel Erfolg und viel Glück in Ihrer Politik und vor allen Dingen in Ihrem Verfahren gegen Herrn Lauterbach. Immer wenn Sie so machen, denken Sie daran im Fernsehen, warum das so ist und warum Sie das machen. Meinen Sie, Sie gewinnen den Streit?
Ich freue mich auf diesen Streit und diese Auseinandersetzung.
Sie sind eine streitbare Juristin und eine streitbare Politikerin. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und wir sehen uns wieder, wie immer, Donnerstags 20.15 Uhr, TV Berlin Spezial. Bis dahin, danke für heute und tschüss.